Mein Name ist Helene Fares und das hier ist Hayat. Hayat bedeutet Leben auf Arabisch und ich glaube daran, dass unser Leben nichts wert ist ohne Gefühle. Hayat ist ein Podcast, in dem es nur um Gefühle geht. In jeder Folge darf mein Besuch sich 3 von 32 Grundemotionen aussuchen, über die wir im Verlauf einer Folge sprechen. Dieser Podcast soll uns alle dazu bewegen, mehr in uns und unseren Gefühlen wirklich auf den Grund zu gehen. Wenn du möchtest, beantworte jede Frage, die ich stelle, auch für dich selbst. Viel Spaß mit dieser Folge. Mein heutiger Gast heißt Tim Bensko. Tim ist einer der erfolgreichsten Sänger und Liedermacher Deutschlands und wurde 1985 in Berlin geboren. Er wusste schon sein ganzes Leben lang, dass er irgendwann einmal sehr berühmt sein würde. Manchmal, so scheint es ihm, kann er den Verlauf der Zukunft durch das, was er sich wünscht, magisch beeinflussen. In Tims Musik geht es oft um Gefühle. Der Platz zu meiner Rechten scheint also richtig belegt. Mit Tim spreche ich über die Emotionen, ästhetische Wertschätzung, Staunen und Hoffnung. Hallo Tim.
Hallo Helene.
Kapitel 1. Ästhetische Wertschätzung. Wie fühlt sich ästhetische Wertschätzung an?
Na, das ist so ein, man hat, glaube ich, einfach ein Wohlgefühl, wenn man was sieht, das einen ästhetisch anspricht. Das ist also, ich weiß gar nicht, ob das wirklich, ich habe noch nie darüber nachgedacht, ob das wirklich ein Gefühl ist oder ob das erstmal eine Feststellung ist, ob man das ein Bemerken davon ist, dass was zusammenpasst. Ja? Aber erstmal ist es nur für mich, ja, es ist so ein. Es ist erstmal ein Bemerken, macht einen so ein bisschen glücklich. Aber auch jetzt nicht im übertriebenen Sinne. Der Moment, in dem man feststellt, dass einem aufgefallen ist, das, was richtig schön ist, das finde ich, das gibt einem einfach ein gutes Gefühl. Da habe ich das Gefühl, ich bin anwesend, bin wirklich da.
Hat das was mit Achtsamkeit zu tun?
Auf jeden Fall. Also nicht nur. Ich finde, man muss auch einfach so ein bisschen einen Faible dafür haben oder ein Auge dafür haben. Aber genau, es ist ja eben so, dass man das ja nicht immer, auch ich nicht immer wahrnehme. Also, aber das meine ich, wenn ich ne, das wirklich bewusst feststelle, Mensch, das ist richtig schön und ästhetisch ansprechend, dann ist es auf jeden Fall, freue ich mich darüber, dass ich das gerade bewusst wahrgenommen habe und das nicht einfach an mir vorbeigeflogen ist.
Wer ist der schönste Mensch, den du je gesehen hast?
Meine Frau natürlich. Nee, stimmt nicht. Mein Sohn ist der schönste Mensch der Welt.
Fühlt sich das unterschiedlich an, dieses Schönheits- und Ästhetikempfinden, wenn du von der Schönheit deines Kindes oder der Schönheit deiner Frau sprichst?
Nein. Nee, würde ich nicht sagen. Weil es bei beiden keine rein äußerliche Sache ist, sondern einfach eine äußerliche Sache in Verbindung mit Ausstrahlung.
Was macht Schönheit mit dir?
Oh, das macht mir Freude eigentlich einfach. Ne, wir sind so sehr alle damit beschäftigt, uns mit schwierigen oder mit negativen Sachen zu beschäftigen. Ich habe gerade so in den letzten Jahren das Gefühl, dass einfach so eine Wolke über uns allen schwebt. Und irgendwie ist immer alles, hat immer so einen negativen Touch, spätestens seit Corona aufkam. Und vergessen dabei eben so ein bisschen das Schöne zu genießen auch. Und ich glaube, dass das, ich will damit nicht sagen, dass es keine Probleme gibt und dass man die nicht beachten sollte, ganz im Gegenteil. Aber der größte Fehler, den man aus meiner Sicht machen kann, ist dabei das Schöne aus den Augen zu verlieren. Also sowohl das ästhetisch Schöne als auch einfach alles, was einem Freude bereitet. Es gab ja wirklich zwischenzeitlich die Diskussion, ob man sich freuen darf in so einer Zeit. Und das finde ich irgendwie, ja, na klar.
Was ist Schönheit für dich?
Eine ganze Menge Dimensionen. Also ne, das ist erstmal auf den ersten Blick was Optisches, das irgendwie das optisch gefällig ist, sage ich jetzt mal. Aber ja, natürlich gibt es ja auch die Dimension, die dann eher so von innen kommt. Also bei den Menschen ist es klar, ne, wenn jemand irgendwie ein herzlicher Mensch ist, dann ist das eine schöne Sache. Da können wir jetzt 1000 Sachen aufzählen, die ich an Menschen schön finde, die nicht äußerlich sind. Aber ja, auch so, keine Ahnung, wenn wir es jetzt auch auf materielle Sachen beziehen, also so, keine Ahnung, selbst wenn das ein Möbelstück ist, wenn ich das Gefühl habe, dass das wirklich durchdacht ist. Wenn da auch an der Ecke, die niemals irgendjemand zu Gesicht bekommt, jemand sich Gedanken gemacht hat. Das ist für mich auch Schönheit. So. Und das macht, ich mag, wenn Menschen gute Ideen haben. Und ich mag es noch viel mehr, wenn sie die auch versuchen, in die Tat umzusetzen. Und wenn man dann einfach sieht, dass jemand irgendwie mit Herzblut irgendwas aus dem Nichts geschaffen hat, das finde ich schön. Und das macht mich richtig glücklich dann zu sehen. Ja. Und das ist immer mehr so, dass ich mich mega doll darüber freue, wenn ich Leute sehe, die einfach eine gute Idee hatten. Ich feiere das richtig ab. Und das aber auch dann gemacht haben. Also gute Ideen haben viele, aber nicht auch das in die Tat umgesetzt haben.
Macht etwas Inneres das Äußere schöner?
Auf jeden Fall.
Wie?
Ja, also jetzt auch wieder, ne, auf das Menschliche bezogen. Also jemand, der, also ein liebevoller, herzlicher Mensch, den wird man immer als schön betrachten. So, der kann aussehen, wie er will. Das spielt dann überhaupt keine Rolle. Aber jemand, der total verbittert ist, der kann so schön sein, wie er möchte. Das macht dann hässlich im wahrsten Sinne des Wortes.
Kapitel 2. Staunen. Warum empfindest du Staunen als wichtiges Gefühl?
Weil wir das einfach zu wenig tun. Also ich das zu wenig tue, aber grundsätzlich als Erwachsener man einfach, glaube ich, ein bisschen verlernt. Also umso älter man wird, umso mehr verlernt man einfach zu staunen. Das sehe ich ja jetzt bei meinem Sohn, der findet alles total abgefahren. Und es ist einfach so schön zu sehen, wie der das alles aufsaugt. Und es ist einfach, alles, was wir hier machen, ist einfach ein Wunder, wenn man da mal 2 Sekunden drüber nachdenkt. Und das erdet einen auch ein bisschen, wenn man das mal tut, darüber nachzudenken. Dass das alles irgendwie, wir uns halt so gerne in so Kleinigkeiten verstricken, in kleinen Streitigkeiten verstricken und immer einfach vergessen, wie krass das überhaupt ist, dass wir existieren. Also ich habe erst letztens, hat mir jemand so ein YouTube-Video empfohlen, das so ein Zeitraffer unseres Universums zeigt, von jetzt an in die Zukunft. Und es wird alle 5 Sekunden doppelt so schnell. Und dann ist man da an so Zeitebenen von Trillionen, von Trillionen, von Trillionen, Trillionen, Trillionen Jahren von jetzt an. Und dann stellt man relativ schnell fest, dass der Zeitraum, in dem Leben möglich ist, sehr kurz ist im Verhältnis zur Gesamtexistenz unseres Universums. Und da stellt man eben auch fest, dass das, ne, wir uns dann doch immer alle so ein bisschen wichtiger nehmen, als wir vielleicht sind. Und dass wir uns vielleicht doch eher glücklicher schätzen sollten, dass wir das hier alles haben. Dass wir auch einander haben. So. Ja, wir neigen ja auch alle gerade immer mehr dazu, uns immer mehr zu isolieren voneinander. Vergessen dabei eigentlich, und ich dachte eigentlich, die letzten beiden Jahre haben das ein bisschen aufgezeigt, so dass das Miteinander, dass das viel wichtiges Element in unseren Leben ist. So. Es war ja eigentlich nur eine Vorschau auf das, was uns erwartet, wenn wir so weitermachen mit unseren Smartphones und den sozialen Medien und dem ganzen Kram. Aber ja, weiß ich nicht, ob das lange anhalten wird.
Erinnerst du dich an einen Moment in deiner Kindheit, in dem du sehr erstaunt warst?
Das Erste, was mir eingefallen ist tatsächlich gerade, ist das Michael-Jackson-Konzert im Olympiastadion. Da habe ich richtig doll gestaunt. Aber mir würden jetzt bestimmt noch 100 andere Sachen einfallen, aber es ist wirklich das Erste, was mir gerade in den Kopf geschossen ist.
Warum?
Ja, das fand ich einfach unglaublich. Also wir hatten einen richtigen Kackplatz, den wir dann auch im Laufe des Konzerts noch verbessern konnten. Dann ist dann so da reingesneakt, um ein bisschen besser zu sehen. Aber ja, ich fand das einfach alles total krass. Also, dass das wie eine Show war. Das hatte ich bis dahin noch nicht gesehen. Ich war vorher schon auf Konzerten, aber das war eher so von, meine Mutter hat mich zu Peter Maffay mitgeschleppt. Das war auch nett, aber wenn dann irgendwie, es war für mich das erste Mal, dass ich bei so einem internationalen Act war. Und dann war es ja auch noch der King of Pop. So, also mehr ging halt zu dem Zeitpunkt nicht. Das war auf jeden Fall, da stand ich 2 Stunden Mund offen.
Erinnerst du dich denn an einen Moment in deinem jüngsten Leben, der dich so erstaunt hat, dass du sprachlos wurdest?
Ja, da kann ich immer jetzt mit meinem Sohn ankommen.
Gerne.
Also will jetzt auch nicht zu sehr ins Detail immer gehen, aber ich finde es einfach ein Wunder, das zu sehen, wie so ein Leben entsteht und sich entwickelt. Ich finde das ganz krass. Also, ne, der macht jetzt das eine, dann geht er schlafen und dann kann er plötzlich das andere. So, das finde ich schon krass.
Hast du ein Beispiel?
Ja, also, keine Ahnung. Versuchst du irgendwie ewig, den dazu zu kriegen, kein bestimmtes Wort zu sagen. Man wird immer nur mit dem Mund offen angeguckt und irgendwann sagt er dir das plötzlich. Also, keine Ahnung, sage ich zu ihm hier, du sagst jetzt bitte, bitte. Und plötzlich sagt er bitte. So, ne, das ist wirklich verrückt. Ja, und einfach zu sehen, so dieses, ich sehe ihm ja an, dass der das machen will. Das finde ich schon einfach spektakulär. Also dieses zu grübeln, okay, warte mal, der will jetzt, dass ich das und das sage, wie mache ich das? Einfach ihn denken zu sehen, das finde ich schon spannend.
Das knüpft so ein bisschen daran an und ich dachte ehrlicherweise, dass du in der folgenden Frage auf diese Antwort kommen würdest, die du jetzt gebracht hast. Aber was erstaunt dich in deinem Alltag? Ist noch eine Frage, die ich dir zum Thema Staunen stellen wollte.
Also ja, das könnte ich jetzt auch wieder viele Sachen von meinem Sohn sagen, aber das ist eigentlich das, was ich eben schon sagte. Ich habe das einfach ganz oft, dass ich so die mir Dinge auffallen, die ich jetzt schon irgendwie schon eine Weile benutze oder eine Weile habe oder schon 100 Mal gesehen habe, wenn ich immer wieder mal denke, Mensch, das ist jetzt auch beim 101. Mal ist das eigentlich noch ziemlich krass. Alleine überhaupt, letztens hatte ich das erst, wie das mir aufgefallen ist, wie krass ist, dass ich Auto fahren kann. Also das ist ja bis zu dem Moment, man hat das ja immer, man hat das ja mit 1000 Sachen, also gerade so, wenn man irgendwie so mit materiellem Zeug, ne? Man ist immer ganz aufgeregt und dann ist das irgendwie einen Tag spannend, danach nicht mehr. Und das ist beim Autofahren, als ich damals meinen Führerschein gemacht habe, das war wirklich nicht abzusehen, dass ich das schaffe. Ja? Als ich diese Prüfung gemacht habe ich mich überhaupt nicht vorbereitet gefühlt. Ich hatte wirklich kein einziges Mal rückwärts einparken geübt. So. Der hat immer so, mein Fahrlehrer, wenn wir dann wieder ankamen bei der Fahrschule, dann hieß es ja, jetzt bleib mal hier einfach stehen oder fahr da mal rein. Aber wir haben das halt nie explizit geübt. So im Sinne von, dann guckst du dahin und dahin. So. Und dann kam diese Prüfung und ich dachte, okay, es ist jetzt mal Versuch Nummer 1. So, und dann habe ich auch währenddessen bin ich irgendwie voll auf so eine Bordsteinkante gefahren. Es war irgendwie klar, das kann irgendwie nichts werden. Einparken muss ich dann lustigerweise nicht, weil mich der Fahrprüfer, der hatte mich, als er da ankam, hat er mich einparken sehen und meinte dann, ja, ich habe ja gesehen, dass sie einparken können. Deshalb durfte ich am Ende einfach anhalten. Und dann sagte der Herr, das mit der Bordsteinkante, Katastrophe, aber man hat ja schon gesehen, dass sie Auto fahren können, deshalb haben sie jetzt den Führerschein. So, ich fand das so krass, dass ich jetzt plötzlich mobil bin und ich habe halt irgendwie total außerhalb gewohnt zu dem Zeitpunkt mit meinen Eltern und das war life-changing einfach. Und einfach so in so ein Auto steigen zu können und einfach ne, so mobil zu sein, einfach und sagen zu können, ich fahre jetzt spontan da und dahin, das finde ich wirklich als Jugendlicher wirklich life-changing und denke mir das halt immer noch, dass ich einfach so ein Auto habe, dass ich reinhüpfen kann und irgendwo hinfahren kann. Das finde ich immer wieder, fällt mir auf, dass das irgendwie eine ganz schöne Sache ist. Und aber zu 99% der Zeit ist das natürlich total selbstverständlich, man steigt da einfach rein, man kennt das Ding. Aber das ist total krass, ist auch so ein Auto zu fahren, was ich fahre, dass ich das Glück habe, mir das leisten zu können. So vergisst man halt immer mal wieder. Und ich freue mich, dass, wie ich das wünsche, ich freue mich dann immer drüber, wenn mir das immer mal wieder auffällt. Das klingt jetzt so, als würde mir das jetzt jede Woche einmal auffallen. So ist es natürlich nicht. Aber zumindest fällt es mir immer mal wieder auf.
Du beschreibst, wenn wir über das Staunen sprechen, sehr viele positive Gefühle. Bringen dich dann auch negative Dinge zum Staunen?
Ja, es ist ähnlich, aber lustiger. Also ich verbinde mit Staunen tatsächlich nur was Positives. Negative Sachen, das ist eher so die Kategorie geschockt sein für mich. Oder
Verwunderung.
Oder ja, noch negativer eigentlich vielleicht. Staunen ist für mich eher was ganz positiv Besetztes. Da hätte ich jetzt von mir aus überhaupt nicht, hätte ich da irgendwas Schlechtes drauf geschoben.
Kapitel 3 Hoffnung. Wenn du Hoffnung empfindest, wo fühlst du sie in deinem Körper?
Ich gehe gerade einmal meinen Körper durch. Das ist so ein Bauchgefühl, würde ich sagen. Ich bin eh so ein Bauchtyp. Deshalb habe ich das Thema auch ausgewählt. Hoffnung, weil das mir auch eben gerade in den letzten Jahren doll immer wieder auffällt. So, das hat jetzt einige Gründe gegeben, den Kopf in den Sand zu stecken. Und immer wenn dieses Gefühl maximal groß ist, dann keimt in mir irgendwas auf, das macht ja super, dann mache ich jetzt das und das und das und das. Also aus Chaos und irgendwie Wahnsinn passiert bei mir immer am Ende irgendwas Neues und eigentlich was Gutes. So, ja. Das ist eher ist immer so ein Bauchgefühl, das kann ich nicht in meinem Kopf machen, das kommt irgendwann einfach in mir auf.
Wie fühlt sich das an?
Ja, ganz gut. Nee, es ist wirklich ein gutes Gefühl, weil das ja, also ne, wenn das aus was Schlechtem resultiert, dann bezieht das ja, dass das vorher einem nicht so gut ging. Genau, und das ist eigentlich, umso mehr ich mir irgendwie den Kopf zermartere über irgendwelche Dinge, so näher komme ich an den Punkt, an dem ich irgendwie irgendwo Licht am Ende des Tunnels sehe und denke, okay, dann ist das jetzt, da muss ich jetzt dahin. Also, ne, und das ist mir tatsächlich relativ, also ich freue mich da richtig drüber, dass ich so ticke, weil ich immer wieder auf Menschen treffe, also die dann da genau da hängen bleiben. Also bei dem, ne, ich habe ein Problem und oh, das ist ja irgendwie alles aussichtslos und nicht für sich dafür einen Ausweg, also gar nicht danach suchen. Also weil sie eben den Eindruck haben, dass das so erdrückend ist. Und wie gesagt, das ist am Ende, das kann man sich glaube ich nicht aussuchen. Ich habe einfach das Glück, dass das bei mir automatisch passiert. Wenn ich das Gefühl habe, es geht richtig bergab, dann macht das am Ende von alleine eigentlich.
In den Gesprächen, die wir bisher geführt haben, habe ich dich als sehr hoffnungsvollen Menschen erlebt. Deswegen hat es mich gefreut, dass du diese Emotion rausgesucht hast. Ich habe mich gefragt, woher du diese große Hoffnung schöpfst.
Weiß ich auch nicht. Weiß es eigentlich auch nicht. Kann ich nicht sagen. Es ist einfach, ich habe einfach so ein Grundvertrauen tatsächlich. Und genau, das ist aber am Ende auch der größte, also für mich glaube ich auch die größte Anstrengung. So gerade auch der letzten Jahre, das mir irgendwie zu erhalten. Also weil man eigentlich, ne, ja, aus allen Ecken das Gefühl bekommt, dass alles wird immer schlimmer. So. Und ich bin mir ich bin mir tatsächlich ziemlich sicher, dass das auch eine Wahrnehmungssache ist. Und dann ist für mich eben schon mal der erste Schritt, okay, wie komme ich denn darauf? Also, das ist immer die erste Frage, wie komme ich denn darauf, dass alles schlechter wird? So. Und dann ist einfach klar, okay, das ist ja irgendwie, wie ich Nachrichten konsumiere. So. Also habe ich da, ne, gehe ich jetzt einfach einen anderen Weg. So, es gibt einfach bestimmte Medien, die ich nicht mehr lese. So, weil einfach klar ist, dass sie nur darauf abzielen, ja, uns und mir dieses Gefühl zu geben. So. Genau, und der andere Weg ist dann eben aber auch zu gucken, okay, nicht die Sachen aus den Augen zu verlieren, die eigentlich super sind. So.
Wie machst du das?
Ja, darüber nachdenken. Also das hier. Ja, am Ende des Tages einfach nur sich, das ist ja nur genau dieser Gedanke, einfach kurz sich darüber im Klaren zu sein, nee, nur weil ich jetzt von 5 schlechten Sachen gehört habe, heißt es jetzt erstmal nicht, dass die ganzen Guten nicht mehr existieren, dann ist es am Ende eine Frage der Gewichtung. Und das ist so eine Diskussion, die ich mit meinen Eltern relativ regelmäßig habe, aus meiner Sicht Nachrichten eben nicht bewusst konsumieren, sondern einfach stumpf das alles lesen und dann ist es so, wenn das da so steht. Und mir dann so irgendwelche Schlagzeilen vor die Nase werfen und ich dann immer sage, ja, aber, also ja, das mag jetzt sein, aber was hat denn das für dich, was hat das jetzt für dein Leben für eine Bewandtnis, diese Nachricht? So, das, also es ist jetzt, man könnte jetzt sagen, okay, es ist gut, das zu wissen, um informiert zu sein, aber wenn du merkst, dass es dir dadurch ja nur schlecht geht und du nichts, also wirklich rein gar nichts damit zu schaffen hast, geschweige denn daran einen Einfluss darauf haben kannst, dann finde ich, muss man mal darüber nachdenken, ob das vernünftig ist, das in der Menge zu konsumieren. Weil am Ende macht es sich nur traurig und macht dir Angst.
Es gibt ja aus einem Ort, an dem so eine Hoffnungslosigkeit, wie du sie gerade beschrieben hast, durch den Konsum von vielen negativen Medien entsteht, so eine Möglichkeit, dass man in eine Aktion geht. Ich glaube fest daran, dass wir dadurch, dass wir in einer Demokratie leben, die Möglichkeit haben, gegen viele Dinge etwas zu tun. Und das ist etwas, woraus ich beispielsweise Hoffnung schöpfe. Hast du nicht das Gefühl, dass es möglich ist, hoffnungsvoller zu sein, indem man sich darüber im Klaren wird, wie viel man eigentlich bewirken kann, wenn man sich zusammenschließt, informiert?
Auf jeden Fall. Aber das eine schließt das andere, wie ich finde, nicht aus. Also zum einen finde ich, ist es auch ein bisschen eine Typfrage. Also wenn ich jemand bin, der diesen Drang hat, auf Sachen Einfluss zu nehmen und eben genau daran zu partizipieren, an den Möglichkeiten, die wir in der Demokratie zum Glück haben, dann bitte unbedingt. Aber wenn ich jemand bin, der das da nicht tun wird, weil ich einfach gar nicht der Typ dafür bin. Und meine Eltern sind ja jetzt nicht Anfang 20, dass man jetzt die Hoffnung hat, da bewegt sich noch was. Und ich einfach merke, dass mir das nur mich stresst und mir Sorgen bereitet, die mich am Ende krank machen, dann ist das für den halt einfach, ja, also ne, kann immer noch seiner erstmal wesentlichsten Pflicht in so einer Demokratie nachkommen, nämlich zu wählen. Aber darüber hinaus habe ich ja große Zweifel, realistisch betrachtet, dass da irgendwie was passiert. So. Aber wie gesagt, ich glaube, dass das einfach da sehr unterschiedliche Menschen gibt, die unterschiedlich damit umgehen. Und ich glaube, dass das ja auch eine Entscheidung ist, die jeder für sich irgendwann mal trifft, so ob er sich darauf einlassen will, weil das ja auch Konsequenzen für einen hat. So. Und jeder für sich entscheiden muss, ob er den Ärger, den man sich dadurch zusätzlich einhandelt, quasi, ob man sich das zutraut, ob man das glaubt zu können. So, und es ist ja irgendwie bei Popmusikern immer wieder die Diskussion, so, warum wir nicht politisch sind oder ne, ob man nicht politischer sein sollte. So. Und ich bin da wirklich der festen Überzeugung, dass jeder in seinem Rahmen tun muss. Man kann nicht mit Finger auf Leute zeigen, ihr müsst das und das machen. So. Es wäre super schön, wenn alle ihre Stimme immer erheben würden, wenn es nötig ist. So. Aber das muss halt wirklich jeder für sich entscheiden. Willst du, wenn du öffentlich dich quasi zu Dingen äußerst, egal zu was, dann bringt das immer Reaktionen mit sich. So. Und das muss, finde ich, jeder für sich selber entscheiden, ob er mit dieser Reaktion leben kann, ob er diese Reaktion in seine Familie tragen will. So. Und das ist eben gerade auch, finde ich, wenn man eine Familie hat, nicht nur eine Entscheidung, die man für sich selber trifft. Und deshalb, genau, also das kommt da wieder auf, was ich gerade gesagt habe. Am Ende ist das, glaube ich, einfach eine individuelle Sache. Und jetzt in Bezug auf den Ausgangspunkt, finde ich, muss man einfach realistisch sein. So, ne, wenn ich jemand bin, der nicht politisch aktiv ist, der das nur stumpf konsumiert und ne, dadurch seine Stimmung beeinflussen lässt, dann muss man oder darf man das mindestens mal in Frage stellen, wie ich Nachrichten konsumiere.
Welcher Satz macht dir Hoffnung?
Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich ihn schon gesagt habe oder ob ich ihn nur gedacht habe, dass halt eigentlich in jedem Chaos irgendwie ein Neuanfang steckt. Und es ist schön, dass du das fragst, weil das, ohne dass wir jetzt davor darüber gesprochen haben, wirklich total mein Thema gerade ist. Also weil ich bin ja gerade in den letzten Zügen, irgendwie mein Album zu schreiben und hatte das letztens umbenannt und zwar genau aus diesem Grund. Ich dachte, eigentlich müsste irgendwie das Thema sein, dass irgendwie aus Chaos immer eigentlich ein Neuanfang oder im Chaos immer ein Neuanfang steckt. Ja, das habe ich jetzt April genannt. Ja, weil der April, der macht es ja. Ja, da geht es kreuz und quer und dann wird alles besser.
Danke, Tim.
Ich habe zu danken.
Hayat ist ein Podcast des Podcast-Networks von Sony Music. Produktion und Betreuung Luisa Sperrer und Samira Leitmann-Stetter, Audio-Engineer David Hofmann, Schnitt Jakob Leue, Idee, Produktion und Moderation Helene Fares.